Ich legte den Gedanken vor, dieser Abschnitt könnte gedrängte Prophetie sein. Mit anderen Worten, was Jesus hier vorlegt, müsste nicht ein besonderes Ereignis sein. Es müsste nicht ein kurzes Ereignis sein, beziehungsweise auch etwas längeres, sondern eine Darstellung des ganzen Gerichtsprozesses, nachdem Jesus gekommen ist. Es heißt in Vers 31, wenn der Richter erscheint, wenn der Sohn des Menschen in seine Herrlichkeit kommt, dieses Wort kommt, könnte eventuell übersetzt werden, wenn er in seine Herrlichkeit gekommen sein wird, irgendwann dann einmal. Beziehungsweise, was folgt, sind zusammengedrängte, zusammengefasste Gedanken oder Beschreibungen von dem, das in Einzelheiten, früher oder später, bis zum Weißen Thron geschehen wird. Dies ist eine Theorie, die vorgelegt worden ist, und vorläufig schließe ich mich ihr an. Und alle heiligen Boten mit ihm, das heißt die Engel, die himmlischen Boten, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Ja, er wird regieren in aller Ewigkeit, unter anderem auch Gericht halten. In Vers 32 werden die zu Richtenden vorgeladen. Das sind Menschen aus den Völkern. Und es werden versammelt werden vor ihm alle aus den Völkern. Alle Ethne, das heißt eben dieses, alle Menschen aus den Völkern. Aber es ist nicht klar, meint er wirklich nur Nicht-Juden? In Matthäus 28 wird dasselbe Wort gebraucht, geht hin oder hingehend in alle Völker, zu allen Völkern, das Evangelium verkündet. Dort sind alle gemeint, nicht nur Israel. Israel gehört auch zu den Völkern letztlich. Das Wort wird nicht immer im Gegensatz zu Israel gebraucht. Und es scheint hier, als ob dies wirklich ein allgemeines Gericht ist, das heißt alle umfasst. Doch dann erhebt sich gleich die Frage, die heute Morgen aufkam. Sind die, die entrückt wurden, auch zugegen? Und dann in welcher Qualität oder in welcher Form, zu welchem Zweck, mit welcher Aufgabe und so weiter? Das ist eine Frage, die meines Erachtens nicht so leicht zu beantworten ist. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Ziegen scheidet. Wieder muss ich mich mit den Übersetzern auseinandersetzen. Ich weiß nicht, warum Böcke übersetzt wird oder mit Böcken. Nun, sprachlich geht das. Das Wort kann auch Böcke bedeuten. Aber wer so übersetzt, kennt nicht die Tiere, die damals ein Hirte betreute. Ähnlich wie bei den Begriffen Aas und Adler haben wir hier einen größeren Begriff, der verschieden übersetzt werden kann. Das Wort Aas, sagten wir, war zu speziell. Und das Wort Adler ebenfalls. Das griechische Wort ist größer. Und wir müssen vom Zusammenhang her übersetzen. Ebenfalls so hier. Der Zusammenhang, das heißt, das Wort kann Ziegen oder auch Böcke einschließen. Aber Damals wurden nicht Schafe und Böcke getrennt. Es ist dasselbe Tier, nur eins ist männlich und das andere weiblich. Sondern nachts wurden Ziegen und Schafe getrennt. Glücklicherweise hat es andere Übersetzungen, die dieses so auch sagen. Die Ziegen sind schwächlicher, was die Temperatur betrifft. Nachts kann ein Schaf schon kältere Temperaturen ausstehen. Aber die Ziegen, die musste man unter Dach oder in Schutz bringen. Und so hat man, wenn es nötig war, die zwei Arten von Tieren getrennt. Tagsüber waren sie in einer Herde. Es war die Kleinviehherde. Aber nachts konnten sie, wenn es nötig war, getrennt werden. Und dieses Bild gebraucht Jesus für das Scheiden von Menschen in der Endzeit. In den Versen 34 bis 40 befasst sich der Richter mit denen zur Rechten. Zuerst werden sie vorgeladen oder wird eine Einladung gegeben. In den Versen 34 bis 36. Anfang 34 werden sie angesprochen. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen: Kommt, die von meinem Vater Gesegneten. Was sind Gesegnete? Sind Sie schon mal gesegnet worden? Wenn Adam und Eva geschaffen sind, ist das erste Wort Gottes zu ihnen, das erste, das überhaupt geredet wird, ein Segen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Etwas schön. Was hat er gemacht? Hat er sie nach dem Sündenfall mit einem Fluch versehen? Oder wenn Israel ins Land Kanaan kommt, aufgeteilt wird, 6 Stämme auf einem Berg, 6 Stämme auf den anderen, auf dem anderen, und sie rufen Segnungen und Flüche aus nach den Geboten. Was geschieht da? Was ist der Unterschied zwischen Segen und Fluch? Leben und Tod. Wenn das Gesetz eingehalten wird, wird dem Menschen ein Segen zugesprochen. Leben oder das, was zum Leben dient. Hält er das Gesetz nicht ein, die Seele, die sündigt, muss sterben. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, das geschrieben steht. Dreimal, das ist wiederholt in Galater 3. Das heißt, wer nicht immer, ohne Ausnahme, alles, was geschrieben steht, einhält. Jeder einzelne Mensch, immer alles. Das war die Forderung des Gesetzes. Sollte einer einmal ein Gebot nicht einhalten, Folge? Tod. Schuld, Fluch, Tod. Er lädt, er macht sich schuldig, er bekommt das Urteil, der Fluch ist das Urteil, Todesurteil, und die Ausführung dieses Fluches ist der Tod. Segen ist das, das zum Leben dient. Das Wort Segen wird verschieden gebraucht, aber dies ist die Mitte dieses Gedankens. Und gerade dieses Ereignis vom Segnen und Fluchen der Kinder Israel gegenseitig, das heißt, sie sprechen diese aus, sie lesen oder zitieren Wort Gottes zueinander. Und auf diese Weise wird sehr eindrücklich, wenn in einem großen Abstand, das ist ein ausgezeichneter Platz dort in Israel, der Graben zwischen den Bergen ist erheblich groß. Ich weiß nicht wie groß, vielleicht 5 Kilometer. Aber die Akustik ist derart gut, dass man von der, auf der einen Seite versteht, was vom anderen Anhang ausgesprochen wird. Und so können sie einander diese Worte Gottes zusprechen und einander erinnern an, was Gott gesagt hatte. Das erste Wort, das Gott Menschen mitgibt ins Dasein, in das Leben, in die Existenz, nachdem sie Leben bekommen haben, nachdem sie erschaffen worden sind, ist die Zusage des Lebens. Die Zusage des Lebens. Gott ist ein echter Vater, er hat sie ins Leben gerufen und er wird sie am Leben erhalten. Er segnet sie. Und wenn wir in Christus gesegnet sind, dann sind wir mit dem versehen worden, was zum Leben gereicht. Wir sind mit Leben versehen. Und wenn hier Gesegnete sind, solche, die die Verheißung des Lebens hatten, denen das Leben zugesprochen war und nicht der ewige Tod. Sie dürfen jetzt eingehen in dieses Leben, das ihnen zugesprochen war. Mit anderen Worten, sie hatten sich vorbereitet. Das liegt alles in diesem Wort Gesegnete. Kommt von meinem Vater kommt die von meinem Vater Gesegneten. Das heißt, es war schon vorher geschehen. Sie sind schon Gesegnete. Und von seinem Vater, durch ihn, wurden sie Gesegnete. Sie hatten sich vorbereitet und hatten die Zusage des ewigen Lebens bekommen. Das liegt auf derselben Linie wie Epheser 1, Vers 3. In Christus sind wir versehen worden mit jedem geistlichen Segen in himmlischen Bereichen. Wir sind versehen worden mit dem, was zum Leben dient. Wenn die Gemeinden in den verschiedenen Gegenden eine Sammlung machen für die armen Christen in Israel, dann nennt Paulus das im zweiten Korintherbrief einen Segen. Das heißt, es diente ihnen dazu, dass sie weiter am Leben bleiben konnten. War auch ein Ausdruck ihres neuen Lebens, eines gesunden Lebens. In Vers 34 Mitte haben wir die Einladung ins Königreich. Erbt das Königreich. Erbt das Königreich. Erbt spricht wiederum von Vorhersage, das heißt, ihnen war, was sie jetzt betreten sollen, in was sie treten sollen, zugesprochen als Erbe. Es besteht also eine Verwandtschaft zwischen diesen, die eintreten sollen, und dem König. Es war eine Beziehung aufgebaut, eine Grundlage, eine juristische Grundlage, aufgrund wovon sie jetzt erben dürfen. Erbt das Königreich. Nicht nur Reich, sondern der König spricht hier, es ist sein Reich, das sie miterben dürfen. Wir haben denselben Gedanken, den wir in Ende Kapitel 24 hatten. Nein, schon in diesem Kapitel, ja. Wo das Eigentum des Herrn geteilt wird mit anderen. Das ist das Große, dass Jesus sein Erbe mit uns teilt. Der König ist ja der Sohn des Vaters, von meinem Vater Gesegnete, und er erbt von seinem Vater und er teilt dieses Erbe mit anderen. Königreich, es ist sein Bereich als König, das euch von Grundlegung der Welt bereitet war. Wie soll man das auffassen? Wem bereitet war? Euch von Grundlegung der Welt bereitet war. Nun, wir denken hier wieder an Epheser 1, wenn dies alle Kinder Gottes sind, dann ist ihnen dieses ewige Los zugesprochen worden. Schon damals war es der Plan Gottes. Schon damals war es der Plan Gottes, eines Tages so zu verfahren mit seinen Getreuen. Von Grundlegung der Welt an heißt vor dem Sündenfall. Gott hat den Sündenfall vorausgesehen, hat das Heil vorausgeplant und gesehen, hat die Heilsmenschen, die Geretteten, vorausgesehen und hat eine Zukunft für sie geplant. Und jetzt sind wir am Ende der Weltgeschichte, und was bereits am Anfang der Weltgeschichte geplant war, kommt jetzt zur Erfüllung. Der große Bogen schließt sich. Ja. Der große Kreis. Die Weltgeschichte kommt zu Ende. Und was von Anfang an vorgesehen war, findet jetzt statt. Gott bleibt seinem Plan treu. Die Weltgeschichte mag tausende von Jahren dauern. Aber er bleibt bei seinem Konzept. Er bleibt bei seinem Plan. Und die ganze Weltgeschichte hat er so gesteuert, dass wir hier am Ende ankommen. Das ist ein großer Gedanke, eine große Wahrheit. Erbt das Königreich, das euch jetzt am Ende der Welt, bereits am Anfang der Welt, bereitet war. Schon damals war an diese alle gedacht. Er begründet diese Einladung. Vers 35 und 36. Denn ich hungerte und ihr gabt mir zu essen. Dürstete und ihr tränktet mich. War ein Fremder und ihr ludet mich ein, war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Hier wird es schon schwieriger. Was soll das alles? Nun, ich will euch nicht allzu sehr quälen mit Fragen. Es wird hier etwas schwierig, das zu deuten, und es wäre etwas schwer für mich, euch auf die Spur zu bringen. Ich weiß nicht, wie viele Deutungsversuche ihr schon gehört habt in Predigten oder gelesen habt in Schriften über diese Stelle. Es gibt eine recht interessante Geschichte, aufgrund dieser Stelle über einen, es ist ein Mönch oder ein Einsiedler, der einen Gast erwartet. Kennt ihr die Geschichte? Wie heißt er doch? Pater Martin, ja. Ja. Von Tolstoi. Also, nun, dann kann ich ihn vergeben. Er wusste nicht besser. Aber Christen, die besser wissen, sollten diese Geschichte nicht vorführen lassen, zum Beispiel noch in einem Weihnachtsfest und so weiter. Die Geschichte wird gern gespielt. Ja? Das ist eine Irrlehre eigentlich in dem Buch. Aber Tolstoi war wohl nicht ein echter Christ. Er war aber oft sehr nahe an der Wahrheit. Und manchmal hat er die Wahrheit wirklich gut gesagt. Aber er war nicht ein Evangelikaler, das heißt ein Evangeliums, gemäß Christ. Hier wird nicht von Glauben gesprochen. Wir haben hier wieder einen ähnlichen Gedanken wie im vorigen Text, wo die drei sich zu bewähren hatten im Dienst. Und wir sagten dort, Dienst und Sein, Tun und Sein sind eine organische Einheit. Man kann die zwei nicht trennen. Wo Glaube ist, da sind Werke. Wo echte Werke sind, dann müssen sie aus dem Glauben gekommen sein, sonst sind sie tote Werke. Die zwei gehören zusammen. Oder Johannes 15, wo eine Beziehung ist, eine Lebensverbindung zwischen Rebe und Weinstock, da entsteht Frucht, unwillkürlich, immer. Wo keine Frucht ist, da ist das nur ein Zeichen davon, dass kein keine Lebensverbindung gibt. Es kann das nicht geben, dass jemand Leben aus Jesus bezieht und nicht Frucht bringt. Denn es ist seine Frucht, Philipper 1, Früchte Jesu Christi. Er wirkt es in uns. Wie ich sagte heute Morgen, Jesus sagt zu den Seinen, nicht ihr seid die Redenden, der Heilige Geist, Gott in uns tut es. Diese Lehre durchzieht das Neue Testament. Auch im Alten Testament haben wir die Wahrheit. Gott ist unsere Stärke, unsere Energie. Er ist es in uns, der es vollbringt. Gott ist, der es vollbringt, singen wir auch. Hier haben wir die Werke, die aus der Wahrheit, aus dem Glauben hervorgehen. Nicht getrennt. Dies sind nicht Dinge, wodurch man ins Königreich kommt. Es stimmt nicht, dass wenn irgendjemand einem Hungernden Brot gibt, dass er aufgrund davon dann in den Himmel kommt. Übrigens ist das Resultat, ja, ins ewige Leben, nicht ins tausendjährige Reich. Davon ist hier keine Rede. Die, die es nicht tun, die kommen in die ewige Pein. Nicht nur nicht ins tausendjährige Reich. Die kommen um, und zwar ewiglich. Hier ist viel mehr auf dem Spiel als nur 1000 Jahre Friedenszeit. Ich sage das, weil das eine sehr, sehr verbreitete Lehre bzw. Irrlehre ist. Ich hungerte und ihr gabt mir zu essen. Wer ist ich? Nun, der König spricht, aber wer hungerte? Das heißt, wem hat man zu essen gegeben? Man hat natürlich hungernden Menschen zu essen gegeben, dürstende Menschen zu trinken gegeben und so weiter. Wer wird mit wem identifiziert? Das ist die große Frage. Man hat gesagt, die, die hier vorgeladen sind, sind Menschen oder sind ganze Völker. Und jetzt kommt Volk nach Volk oder Nation Nation ran zur Beurteilung. Und zwar, wie es sich Israel gegenüber verhalten hätte. Ich weiß nicht, wer den Gedanken zum ersten Mal gesponnen hat. Aber bitte, wie soll Gott mit einem ganzen Volk verfahren gegenüber einem anderen ganzen Volk? Gibt es denn überhaupt eine einheitliche Haltung, sodass ein ganzes Volk, jedes Mitglied dann ja, auf diese Weise belohnt werden könnte? Diese Theorie hängt auf allen Seiten und sie ist herbeigezogen an den Haaren. Es ist nichts im Text dazu wirklich Anlass geben würde. Es ist etwas Herangezogenes, etwas Gebasteltes aus Material, das nicht Wort Gottes ist. Auf der anderen Seite, oder noch anders, es wird auch in täuferischen Kreisen, und wir sind hier ein sogenannter täuferischer Kreis, das heißt, wir gehören zu der geschichtlichen Gruppe, die man Täufer nennt, die Täufer nannten sich selbst wohl nicht Wiedertäufer. Und in der Schweiz wehrt man sich gegen diesen Namen. Ich weiß nicht, warum man in der englischen Sprache die kanadischen Mennoniten nennen sich gern Anabaptisten, Anabaptist auf Englisch. Ja. Und das ist ein Wort aus dem Griechischen, das Wiedertäufer bedeutet. Aber ich weiß nicht, warum man sich darauf besteht, Wiedertäufer genannt zu werden. Denn unsere Bewegung wollte gar nicht wieder taufen. Die wollten nur taufen. Sie tauften, in ihrem Sinne, weil sie der vollen Überzeugung war, dass wer getauft wurde, noch nie getauft worden war. Deshalb taufte man. Nicht noch einmal. Es waren die, die das leugneten, die darauf bestanden, dass die Kinder, die Säuglinge bereits getauft waren, die haben ihnen das den Vorwurf gemacht, sie würden wieder taufen. Und das war eines der furchtbarsten Vorgehen, die sie sich denken konnten. Bis heute gibt es Menschen, die das eine furchtbare Irrlehre, einen furchtbaren Irrtum erachten, ein Wiedertäufer zu sein. Wir sind für sie wirklich etwas Unverständliches und Verachtenswürdiges. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. So hoch achten die Kindertaufe, in Anführungsstrichen. Nun zurück. Die täuflische Bewegung kennt heute einen Flügel, der sich sehr stark auf gute Taten verlagert hat. Und zwar, und das ist nicht ganz verkehrt, armen Menschen zu helfen, besonders in Nordamerika. Auch hier in Europa gibt es solche Bemühungen, aber wohl viel stärker in Nordamerika gibt es zum Beispiel das MCC und auch andere Bemühungen, armen Menschen zu helfen. Und ein besonderer Schriftsteller gebraucht wohl diese Stelle, um die Wichtigkeit dieses Engagements aufzuzeigen, was auf dem Spiel ist, wie wichtig das ist, hungernden Menschen zu helfen, nackten Menschen zu helfen, dürstenden und bedrängten Menschen zu helfen. Ja. Aber das ist nicht, was Jesus sagt. Jesus ist nicht zu identifizieren mit Israel. Jesus ist auch nicht zu identifizieren mit allen armen Menschen, auch nicht in Kalkutta, wo die sogenannte Mutter Teresa tätig war. Dort ist Jesus nicht notwendigerweise. Wo ist Jesus? Natürlich ist Jesus allgegenwärtig. Und er hat Mitleid mit hungernden Menschen. Aber seine Identität ist für seine Gemeinde reserviert. Diese sind meine Brüder und Schwestern, meine Familiengenossen, die den Willen meines Vaters tun. Es gibt eine Familienlinie. Mein Vater hat eine Familie. Ich bin der älteste Sohn. Und wer seinen Willen tut, der kommt durch mich in seine Familie. Und dann sind wir Brüder und Schwestern in einer Familie. Und dieses ist der Leib des Christus. Und der ist er. Er macht den Leib aus. Sein Wesen durchzieht uns alle. Und Kraft seiner Innewohnung sind wir Leib. Sein Leben durchzieht uns alle. Und wo jetzt Leidende sind, da nimmt sich der Leib seiner an. Ist der Leib gesund, sagt Paulus, oder so gibt er sich zu verstehen, dann nehmen sich die Stärkeren der Schwächeren an. Sind sie in Unehren, dann nehmen sie sich ihrer an und ehren sie. Leidet einer, dann nimmt man sich seiner an und so weiter. Und das spricht Jesus hier an. Ich hungerte in den Meinigen. Die, die vom Osten kommen, die das noch erlebt haben, die Jüngeren sind wohl meistens hier geboren, aber ihr habt es vielleicht von euren Eltern erzählt bekommen, ich hoffe, sie haben euch Dinge erzählt, allzu oft werden solche Wichtigkeiten nicht weitergegeben von Generation zu Generation. Und ich finde, die, die vom Osten kommen, sollten viel mehr noch bestrebt sein, Geschichten zu bewahren. Ich freue mich, dass im Kreis Frankenthal man sehr bemüht ist, die Geschichte selbst aufzuarbeiten und zu registrieren. Aber überhaupt grundsätzlich, wir sind jetzt schon seit einigen Jahren in diesen Kreisen tätig gewesen und in Familie und haben so viele Geschichten gehört von Gottes wunderbaren Durchtragen, wirkliche, übernatürliche Handlungen Gottes, die sollte man entweder auf Tonband bringen oder schriftlich festhalten. Jemand sollte bemüht sein, solche Geschichten zu sammeln, zur Ehre Gottes und zur Hilfe in der Gemeinde Jesu. Für uns, die wir das nicht erlebt haben, damit wir ermutigt werden und gewarnt werden und so weiter, was immer jetzt der Zweck einer solchen Geschichte sein könnte. Noch in der vergangenen Nacht habe ich aus der Biografie von dieses Heinrich Vogt in dem Lange Nacht gelesen. Ja, es ist sehr einfach erzählt, aber da sieht man das Handeln Gottes in einem Leben, klare Führungen Gottes. Das ist ermutigend zu sehen, wie Gott einen Menschen in solchen schwierigen Situationen führen konnte. Meine Frau hat das auch getan. In einem ihrer Hefte hat sie unseren Weg zusammen durch unser Eheleben zum Teil festgehalten, Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ich möchte auch jüngeren Leuten Mut machen, ältere Leute anzusprechen, die sowas zu erzählen wüssten und solche Geschichten zu sammeln. Und wenn ihr es müsst, dann versteckt doch ein Mikrofon in der Tasche irgendwo und sprecht einfach mit diesen Leuten und nehmt es auf. Und dann könnt ihr es hinterher redigieren. Ja? Ja. Man kann dann fragen, wenn die hungernden Christen sind, wer sind dann die Gesegneten, die ihnen zu essen gaben? Auch Christen. Christen haben Christen geholfen. Alle Christen helfen allen Christen, wann immer es möglich ist. Auch die Hungernden sind hier. Und die werden es bezeugen können, dass ihnen geholfen wurde. Aber wie Paulus sagt, ist es doch so. Das eine Mal hat dieser Mangel und der andere hat reich. Und das andere Mal hat gerade der Mangel. Und dann kann der andere vielleicht helfen. Kapitel 9, 2. Korintherbrief, 8 und 9. Ja. Das wechselt. Jeder hat einmal solche Erlebnisse oder ähnliche und andere können ihm dann helfen. Das ist das Los der Gemeinde Jesu durch die Jahrtausende. Ich hungerte und ihr gab mir zu essen, dürstete und ihr tränktet mich, war ein Fremder und ihr ludet mich ein, nahmt mich auf. Gastfreundschaft, nicht nur ins Haus, sondern ins Leben. Wie viele Leute haben Raum in euer Leben? Gebt ihr anderen zu verstehen, wenn ihr anderen begegnet. Du hast Raum in meinem Leben. Du darfst so sein, wie du bist. Komm, ich bin keine Bedrohung für dich. Teile dich mit. Lebe mit mir, wenn du willst. Wenn nicht, ist auch gut. Aber du bist willkommen in mein Leben. War unbekleidet und ihr umkleidetet mich. Nicht nur körperlich. Es gibt manche Menschen, die geschützt werden mussten. Bekleidung ist Schutz. Wir brauchen zweierlei, sagt Paulus. 1. Timotheus 6, um am Leben zu bleiben. Nahrung und Bedeckung. Er sagt dort nicht Kleidung, obwohl das vielleicht mit Kleidung übersetzt wird. In unseren Zonen lehrt man uns, so habe ich in der Schule gelernt, brauchen wir drei Grundexistenzbedürfnisse. Haben wir drei Grundexistenzbedürfnisse. Nahrung, Kleidung, Obdach. Aber Kleidung und Obdach erfüllen dieselbe Aufgabe. Sie sind nur zwei derselben Sache. Zuerst brauche ich Kleidung und dann noch eine. Ich habe ein Unterhemd und ein Hemd und eine Jacke, ja? Das sind drei, wie sagt man, Layers. Ja, aber das sind jetzt, ich lege eins auf das andere. Schichten, ja. Übrigens, man sagt, so soll man reisen heute, wegen der Dieberei. Ja. Nicht einen schweren Mantel, sondern lieber fünf Bekleidungsstücke, eins über den anderen. Ja. Es ist dann schwerer, irgendeine Tasche da zu finden. Ja. Schöner Ring. Ja. Ja. Obdach ist nur eine andere Schicht von demselben, das unsere Kleidung sind, ist. Eine Bedeckung, eine Art Bedeckung, eine Art Schutz. Was heißt das? Das ist genau das, was der Hirte bietet. Was hat der Hirte den Schafen zu bieten gehabt? Die Weide, er hat sie auf die Weide geführt, damit sie zu fressen haben. Speise, Nahrung. Aber nicht nur das, es war die Aufgabe zudem, nicht nur Lebensmittel, Mittel zum Leben zur Verfügung zu stellen, sondern vor Leben Wegnahme zu schützen, eine Mauer zu bauen zwischen Schaf und Gefahr. Dazu hatte er seine Mittel und setzte sich auch persönlich ein mit seinen Muskeln oder mit seinem Stock. Übrigens Stock und Stab, der Stock war oft ein Knüppel. Der war nicht für die Schafe, zugunsten der Schafe schon, aber er war für die Feinde. Im dunklen Tal stand er an der Öffnung einer kleinen Höhle oder größeren Höhle und im Dunkeln durften die Schafe vorbei, an ihm vorbeigehen und er stand dort mit dem Knüppel. Und sobald ein Tier raus wollte an die Schafe, runter kam der Knüppel. Dein Knüppel tröstet mich. Ja? Das ist der Sinn. Ja. Dein Stab tröstet mich. Das Schaf sieht nicht weit und dunkel kann es überhaupt nicht sehen. Ja. 10 bis 15 Meter kann es überhaupt auch am Tag schauen, sehen. Aber der Stock, den kann es hören. Ja. Und dann tröstet der Stab es, weil, da ist der Hirte, ja, der wird schon für uns sorgen. So macht der Hirte sich kund. Das ist Schutz. Schutz und Speise. Das sind die zwei Fürsorgemittel des Hirten für die Schafe. Und das brauchen wir auch geistlich zum Leben. Und Hirten in der Gemeinde haben diese doppelte Aufgabe. Speise zuzuführen, zu geben und zu schützen vor Irrlehre und anderen Gefahren. Im Leiblichen brauchen wir nicht nur Kleidung und Obdach, sondern auch Medizin, andere Schutzmittel, damit wir vor der gefährlichen Umwelt geschützt bleiben. Das ist also, was wir brauchen. Und jeder von uns kann das anderen Menschen geben, auch auf geistlichem Gebiet, besonders mit Gläubigen. Ihr besuchtet mich, ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Die Antwort jetzt der Geladenen. Ja, Vers 37. Dann werden ihm die Gerechten antworten mit den Worten: Herr, wann sahen wir dich hungern und speisten dich oder dürsten und tränkten dich? Wann sahen wir dich als Fremden und luden dich ein oder unbekleidet und umkleideten dich? Wann sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Nun könnte man sagen, Christen lesen ihre Bibel. Und wenn sie ihre Bibel lesen, dann kommen sie wohl früher oder später auf Matthäus 25 zu und lesen Matthäus 25. Und wenn sie Matthäus 25 gelesen haben, sollten sie vertraut sein mit dieser Fragestellung, mit dieser Geschichte. Wieso sollten dann dieselben Christen am Ende so immer noch sprechen? Kennt ihr das Problem? Habt ihr die Antwort? Man würde denken, dann wäre keine Notwendigkeit. Mit anderen Worten, dann wüssten Christen, worum es sich handelte. Und doch, es bleibt dabei. Christen haben nicht immer die Gedanken bei diesen. Wahre Christen, die auf Jesus schauen und für ihn leben, die leben für Jesus oft wie von selbst. Das ist Natur. Ja? Eine Mutter schaut von Natur auf ihr Kind. Ja? Da braucht man das gar nicht lange zu sagen. Ja? Man sitzt an einem Tisch mit einer Mutter und sehr interessant, die hört Dinge, die wir gar nicht hören. Plötzlich dreht sie sich um. Ja? Und es können 10 Kinder da sein und noch andere Mütter. Aber nur wenn ein Kind schreit, dann dreht sie sich um. Ja? Das ist ihr Kind. Das kommt von selbst. Wir denken nicht immer an Jesus, dass wir es für ihn tun. Ja? Aber wir tun es für ihn. Alles, was wir tun, wollen wir für Jesus tun. Und wir sollten es vielleicht auch bewusster für ihn tun. Es bleibt wohl dabei, dass wir nicht immer feststellen können, ja, wann war das? Das ist mir neu. Ich dachte nicht, dass das geschehen war. Aber bei vielen wird es so sein. Natürlich, oft wissen wir, dass es so ist und wir nehmen ganz bewusst einen Flüchtling auf, einen Fremdling, einen fremden Christen, wenn wir merken, es handelt sich hier um einen Christen. Übrigens, es wird auch bei Christen nicht stehen geblieben sein. Leute, die so handeln, Galater 6, die nehmen sich auch andere an, die nicht Christen sind. Aber eben es geht um die Beziehung zu Jesus, dass wir für ihn da sind. Die Antwort des Königs. Und der König wird ihnen als Antwort sagen, wahrlich, ich sage euch, so viel ihr einem dieser meinen geringsten Brüdern tatet, tatet ihr es mir. Dies ist ein Trost, wenn ich merke, ich bin gering geachtet, und das gibt es sehr oft, dann darf ich wissen, Jesus identifiziert sich mit mir. Mein Leiden ist sein Leiden. Übrigens steht es auch so geschrieben in 2. Korinther 1. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, der Gott und Vater Jesu Christi, der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes, der uns tröstet über alle unsere Bedrängnisse. Habt ihr es gehört? Alle unsere Bedrängnisse. Damit wir trösten können, die, die in aller Bedrängnis sind, durch den Trost, mittels dessen wir selbst getröstet werden. Grund, weil auch unser Trost demgemäß wie die Leiden Christi uns in reicher Weise begegnen, durch Christus reich sind. Alle unsere Bedrängnis ist Leiden Christi. ob ich krank bin, ob ich verfolgt bin, ob es ein Unfall war. Alle Schwierigkeiten des Leibes sind Schwierigkeiten des Hauptes. Wir teilen es. Jesus identifiziert sich mit mir. Das ist ein großer Trost. Das tatet ihr mir. In Kapitel 10 des Matthäus sagt er, und wenn man nur einem Propheten einen Trunk Wasser gab, gerade weil er ein Prophet war, bekommt man dessen Lohn. Das heißt, man tut es für Jesus. Diese Identifizierung innerhalb des Volkes Gottes ist wesentlich. Man schreckt nicht zurück, man setzt sein Leben aufs Spiel für Jesus Christus auf diese Art und Weise. 41 bis 45. Der Richter befasst sich nun mit denen zur Linken. Wir haben zuerst eine Verurteilung, 41 bis 43. In Vers 41 werden sie angesprochen und wird angesagt. Dann wird er auch zu denen zu seiner Linken sprechen: Geht von mir, Verfluchte. Warum? Weil sie sich nicht vorbereiteten und ihnen nur der Tod in Aussicht gestellt werden konnte. Sie sind dem Fluch verfallen, weil sie nicht den Verfluchten am Kreuz annehmen wollten. In das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Boten bereitet ist. Für wen wurde die Hölle geschaffen? Luther meinte, für Leute, die solche dumme Fragen stellten. Nun, der konnte manchmal etwas grob sein. Überhaupt in jener Zeit hat man etwas grob gesprochen, nicht nur die Lutheraner, auch die Täufer. Leider. Für wen wurde die Hölle geschaffen? Für den Teufel. Und für seine Boten. Hat der Teufel einen Körper? Nicht wie wir, er ist ein Geist, ja? Der Teufel ist ein Geist. Und seine Boten sind Dämonen, böse Geister. Sie haben keinen Leib, wie wir ihn haben, einen materiellen Leib. Hat es in der Hölle materielles Feuer? Ich weiß nicht, was das für ein Feuer ist. Wenn die Hölle für den Teufel geschaffen wurde, dann wird es wohl eine andere Art von Feuer sein. Aber es wird nicht minder schmerzhaft sein als materielles Feuer. Wollen wir es nicht verniedlichen, wenn wir sagen, es ist nicht das übliche Feuer. Im Gegenteil. Das Irdische ist manchmal weniger schlimm als die Realität, das heißt, wovon es ein Bild sein kann. Das eigentliche Feuer ist etwas Furchtbares. Das geistliche Feuer, das für Geister gedacht ist, auf jeden Fall ist es eine Realität und verdient durchaus den Namen Feuer und ewiges Feuer. Und übrigens, wenn das Los der Gesegneten ewig ist, geht ein in das ewige Leben, ist das Los der Gesegneten, das Königreich. Wenn das Los der Gesegneten ewig ist, endlos, ohne Ende, dann muss auch das Los derer, die ins Feuer gehen, ewig sein. Und die zwei müssen korrespondieren. Von diesem Vers her wird die Allversöhnungslehre schwierig. Übrigens, die Allversöhnungslehre beruht auch auf einem Missverständnis, mehr als einem vielleicht. In jenen Kreisen geht man stark mit dem Begriff Aeon oder im Deutschen Äon vor, als ob das ein endlicher, ein Zeitraum, ein bemessener Zeitraum wäre. Das ist nicht mit dem Wort Aeon, dem griechischen Wort Aeon, gegeben. Das Wort bedeutet einfach unübersichtlich lang. Damit ist nicht angegeben, ob es ein Ende hat oder nicht. Damit ist nur gesagt, dass ich nicht das Ende sehen kann. Und der Grund kann einer von zweien sein. Dass meine Augen nicht weit genug schauen. Oder anders, dass es kein Ende hat. Ja. Ja. Das ist die hebräische Ausdrucksweise. Ja. Die hebräische Ausdrucksweise gebraucht die Mehrzahl zur Betonung. Segnend werde ich dich segnen. Ja. Zu Abraham und andere. Das ist und auch, es hat noch einen anderen Grund, Entschuldigung. Ein anderer Grund ist der, dass es grundsätzlich zwei Äonen gibt, weil ein Äon in diesem Fall die Zeit einer Welt ist. Und es gibt zwei Welten, eine endliche und eine unendliche. Und von daher gibt es schon einmal eine erste und eine zweite Weltzeit. Aber wenn die Länge einer Zeit erwähnt wird, von Ewigkeit zu Ewigkeit oder von Aeon zu Aeon, damit soll nur die Unendlichkeit, die tatsächliche Unendlichkeit zum Ausdruck gebracht werden. Weil weder das, ich weiß jetzt nicht, ob das Griechische, ich weiß nicht, ob das Griechische oder das Hebräische überhaupt ein Wort für Ewigkeit hat. Man muss sich also behelfen mit solchen Ausdrücken, wodurch dann Unendlichkeit zum Ausdruck kommt. In den Versen 42 und 43 kommt die Begründung, mir nicht zu essen, dürstete und ihr drängtet mich nicht, war ein Fremder, wurde übersetzt wohl Fremdling, und ihr ludet mich nicht ein, unbekleidet und ihr umkleidetet mich, krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich. An dieser Stelle wird diese Liste etwas knapper aufgezählt, damit es nicht zu langweilig wird mit dem Erzählen. Die Antwort der Verurteilten, mit anderen Worten, es war keine Beziehung zum König da. Ja? Dann werden auch die ihm antworten, Herr, werden sie sagen, wann sahen wir dich hungern oder dürsten oder als Fremden oder unbekleidet oder krank oder im Gefängnis und dienten dir nicht. Da merken wir, mit welcher Leichtigkeit ein solcher antworten kann. Ja. Das ist doch ein Einwand einfach. Wissen die denn, was sie sagen? Ja. Es ist schwer, sich vorzustellen, wie ein Nicht-Christ so sprechen kann. Aber natürlich in jenem Moment, wo man merkt, jetzt kommt's, jetzt geht's aufs Ganze, ja, dann sagt man wohl irgendetwas. Aber das wird nicht standhalten. Dann ist es zu spät, vorzugeben, man hätte das Seinige getan. Die Antwort des Königs, 45, dann wird er ihnen antworten mit den Worten, wahrlich, ich sage euch, so viel ihr nicht einem dieser Geringsten tatet, das sind dieselben, also die Seinen, die zu ihm gehörten, tatet ihr auch mir nicht. Hätten sie eine Beziehung zu ihm gehabt, dann hätten sie eine Beziehung zu den Seinigen gehabt und dann wäre die Identifizierung nicht ausgeblieben im Dienst. Das Schlusswort, Vers 46, Und diese werden weggehen in die ewige Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Da haben wir die Aussage, dass beides ewig ist. Beide laufen parallel. Ewige Strafe und ewiges Leben. Somit kommen wir zum Ende der Rede. Jesus hat eine lange Rede gehalten. Nun heißt es in den weiteren zwei Versen, und es geschah, als Jesus alle diese Worte zu Ende gesprochen hatte. Er wusste, was er zu sagen hatte, und er hat es gesagt. Er hat seinen Auftrag dem Vater gegenüber erfüllt an dieser Stelle, denn Gott gab ihm diese Worte seinen Jüngern zu sprechen. Und alle diese Worte hat er jetzt zu Ende geredet. Sein Thema dieses Mal ist jetzt gedeckt. Jetzt fügt er etwas hinzu. Die Rede ist zu Ende, aber nicht sein Reden. Sagte er zu seinen Jüngern, jetzt hören wir gut zu, ihr wisst, warum wissen sie? Aufgrund wovon kann Jesus das sagen? Weil er weiß, was sie wissen, wieder? Er hat es ihnen gesagt. Was jetzt kommt, hat er ihnen gesagt. Ihr wisst, Entschuldigung, ich denke jetzt nicht an das, was ich sage. Entschuldigung, ich verspreche nicht. Ihr wisst, dass mit zwei Tagen das Passa stattfindet. Das war ja allgemeine Kenntnis, Entschuldigung. Aber von der Kreuzigung, das hätten sie wissen sollen, denn er hatte es ihnen gesagt. Ihr wisst, dass mit zwei Tagen das Passa stattfindet, die Feier des Auszuges aus Ägypten. Und der Sohn des Menschen wird überliefert, um gekreuzigt zu werden. Welcher Sohn des Menschen? Wovon war eben die Rede? Vom König. Vom König, vom Sohn des Menschen. Und jetzt, nachdem er alles das geschildert hat, den langen Weg zwischen seiner Zeit und Wiederkunft Jesu Christi, hat das Kommen des Menschensohnes, sein eigenes Kommen in Herrlichkeit, geschildert, hat sich Zeit genommen, hat ihnen Beispiele gegeben, wie sie sich vorbereiten können, wie sie ihm die Treue halten können, eindrückliche Beispiele gegeben, von den fünf Jungfrauen zum Beispiel, das Bild vom König, der ins, oder vom Mann, der ins, in die Ferne reist, so weiter. Und jetzt die Krone, dieses Gericht am Ende der Weltgeschichte, wo er selbst, der als König am Ende der Weltgeschichte steht, und alle Menschen haben sich vor ihm zu verantworten. Und jetzt sofort anschließend sagt er, ihr wisst, dass man bald diesen kreuzigen wird. Zuvor hat er ihnen gesagt, muss er leiden. Und das kommt jetzt in zwei Tagen. Ja. Dieser Kontrast, diese Nähe dieses Kontrastes. Eben sind sie gewesen in der Gegenwart der Ewigkeit. Und jetzt kommen sie nach Jerusalem in die Wirklichkeit zurück. Die Führung des Volkes wird diesen König, der jetzt in irdischem Gewand vor ihnen ist, kreuzigen. Wird Israel wird seinen König kreuzigen. Menschen werden ihren Gott kreuzigen in Menschengestalt. Ist ungeheuer. was der Mensch seinem Gott antut. Ein ernster Anhang. Ihr wisst, dass mit 2 Tagen das Passa stattfindet. Das ägyptische Lamm, das Lamm in Ägypten, schattet diesen Menschensohn vor. Dieser Menschensohn wird als Lamm überliefert, um gekreuzigt zu werden. Und was 4 Jahre, wenn wir Jenny folgen, wie ich sagte, was 4 Jahre zuvor von Johannes dem Täufer gesagt war, schaut, da ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Wer von jenen Zuschauern, von jenen Zuhörenden ist jetzt noch da, um zu behalten, was damals gesagt wurde? Johannes ist hier, Andreas ist da, die 2 waren ja dabei, nicht wahr? Wenigstens. Wer ist noch am Leben? Wer ist noch in Jerusalem jetzt, der da war? Ich weiß nicht. Die meisten haben es vergessen. Aber jetzt erfüllt sich's. Jetzt wird dieses Lamm geschlachtet. Jetzt wird der König geschlachtet, der Löwe von Juda in Form eines Lammes. Aber er wird auferstehen als Löwe, als König. Und am Ende der Tage wird er dastehen auf dem Erdenrund und wird Gericht halten. Und dann wird die Frage sein, wer ließ sich rufen? Ja, wer ließ sich rufen? Und wer hielt ihm, als er sich rufen ließ, die Treue? Und ließ sich nicht wegziehen, wegrufen durch andere Stimmen von ihm? Das war die 2. Rede. Die 2. Endzeitrede nach Matthäus 24 und 25.